Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß.
Kaufpreis zu hoch? So erkennst du, ob sich eine Wohnung wirklich lohnt. Viele sehen Kaufpreise in den Portalen und können diese nicht richtig einordnen. In diesem Video zeigen wir dir 3 Kennzahlen, die dir helfen, die Wohnung einzuordnen und über Erfolg oder Misserfolg bei einem Investment entscheiden. Und am Ende kommt noch ein Bonus.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die 3 aus unserer Sicht wichtigsten Kennzahlen, die wir jetzt im Einzelnen betrachten werden, sind zum einen die Quadratmeterpreise, zum anderen die Cashflows, die man auch im Laufe der Zeit entsprechend betrachten muss, und aber auch die Eigenkapitalrendite. Und da steigen wir jetzt ein und zeigen euch Punkt für Punkt, was aus unserer Sicht wichtig ist. Und am Ende kommt eben noch ein kleiner Bonus, den man auch so nicht vergessen darf.
Punkt 1, die Quadratmeterpreise. Ihr wollt als erstes ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Quadratmeter Wohnfläche ihr für euren Euro bekommt. Das könnt ihr natürlich nicht losgelöst im luftleeren Raum betrachten, weil selbstverständlich eine Wohnung in München viel mehr auf den Quadratmeter durchschnittlich kosten wird als irgendwo auf dem flachen Land. Also immer vor dem Hintergrund des Marktgeschehens. Schaut euch auf den gängigen Portalen, Tools wie Priceable, Immometrica können auch helfen, an, wie viel im Durchschnitt ein Quadratmeter Wohnfläche an dem gegebenen Ort gehandelt wird. Natürlich müsst ihr vergleichbaren Wohnraum in Betracht ziehen. Auch hier wieder Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ihr könnt nicht einen Neubau-Penthouse mit einer kleinen Altbau-Einzimmerwohnung vergleichen. Also möglichst ähnliche Wohnverhältnisse. Das reicht aber nicht. Ihr müsst auch den konkreten Zustand der Wohnung, die ihr euch anschaut, in Betracht ziehen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kauft leicht unter Markt ein vom Quadratmeterpreis her, aber ihr habt noch unendlich viel Sanierungsrückstau, weil sich die Wohnung und das Haus, in dem ihr die Wohnung kauft, in einem desolaten Zustand befinden. Das müsst ihr unbedingt einpreisen. Der Zustand ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter und seid da bitte nicht zu optimistisch. Kalkuliert lieber konservativ mit großzügigen Puffern ein, vor allem, wenn ihr noch nicht so viel Bauerfahrung habt. Und vergesst bei allem bitte nicht, dass ihr immer noch die Kaufpreise nachverhandeln könnt. Also bleibt bei eurer Betrachtung nicht stehen bei dem Inseratspreis. Wenn dieser knapp über oder nur unwesentlich unter dem Marktdurchschnitt sich befindet, bedenkt bitte die Möglichkeit, dass ihr sogar bis zu 25% den Kaufpreis nachverhandeln könnt. Also die guten Deals. Die werden nicht aus dem Stand gemacht. Die werden gemacht, indem ihr mit dem Verkäufer herausfindet, wo seine Schmerzgrenze liegt, mit dem Makler sprecht und schnell sein könnt. Da könnt ihr auch wirklich den Kaufpreis deutlich nach unten optimieren.
Na, und auch den Sweet Spot finden, ne? Weil das ist ja eben mit dem Zustand einhergehend, dass Wohnungen meistens ja schon teurer sind, wenn sie ja schon saniert sind zum Beispiel. Das heißt, es lohnt sich ja gerade dann auf den Zustand zu achten und Wohnungen günstiger auf den Quadratmeterpreis zu kaufen, wo man weiß, man muss dann vielleicht, wenn der Mieter aussieht, nochmal 10.000 Euro investieren, was aber dann auf den Quadratmeter bezogen ist, wo man Kaufpreis und Sanierung mit betrachtet, ein besserer Deal wird. Ja. Dann hast du zwar erstmal, wie wir gleich sehen werden, etwas negativere Cashflows, hast dann aber mittelfristig bis langfristig einen deutlich besseren Deal gemacht, auf den Quadratmeterpreis bezogen.
Exakt. Also Key Messages, Potenziale einkaufen.
Genau. kommen wir zur zweiten Kennzahl, nämlich dem Cashflow bzw. der Cashflow-Reise. Wir haben uns ja gerade den Quadratmeterpreisen gewidmet, was ja einfach nur Kaufpreis durch Wohnfläche bedeutet. Und jetzt müssen wir verstehen, wie sieht der Cashflow aus und was ist überhaupt der Cashflow erstmal? Cashflow bedeutet ja, wir haben die Mieteinnahme, die wir erzielen aus der Wohnung, abzüglich Bankrate, also Zins und Tilgung, abzüglich Bewirtschaftungskosten, abzüglich kalkulatorische Kosten wie Mietausfall und eigene Instandhaltungsrücklagen. Und wenn man das sozusagen alles abzieht von der Mieteinnahme, ergibt sich dann der Cashflow vor Steuern.
Genau, das ist für euch eine zentrale Kennzahl, weil das ist kurz gesagt genau das, was bei euch nach Abzug aller Kosten auf dem Konto übrig bleibt und was im Optimalfall euren Überschuss bedeutet aus der Immobilie.
Exakt, und jetzt ist es wichtig, eben die Reise zu sehen. Das heißt, ihr seht zum Beispiel, wir haben ein Beispiel vorbereitet, seht ihr hier in der Tabelle. Eine Wohnung wird vielleicht angeboten für 140.000 Euro mit 70 Quadratmetern Wohnfläche. Das ist so ein realistisches Beispiel von Angeboten in den Portalen. Und ihr seht jetzt hier im Ankaufszustand, also im Angebot, in einem Inserat, beträgt die Miete 580 Euro netto kalt. Und jetzt, wenn man sich überlegt, einfach gerechnet, abzüglich Bankrate und Kosten, ergibt sich ja ein negativer Cashflow vor Steuern in Höhe von 220 Euro. Negativ. Und da hören aber viele auf, in die Anzeige weiter reinzuschauen. Und das ist falsch. Warum? Wir haben hier eine sogenannte Underrent-Situation. Wir sind also noch nicht bei einer Marktmiete angekommen. Der erste richtige Schritt wäre jetzt überhaupt zu fragen, wann war die letzte Mieterhöhung? Ja, wir können logischerweise die Mieten erhöhen und auch den Markt anpassen. In verschiedenen Märkten unterschiedlich hoch, aber in der Regel ja alle 3 Jahre um 20%. Das ist ja so die Regel, wenn es keine Kappungsgrenzenverordnung gibt oder andere Mietregularien. Und das haben wir auch hier im Beispiel für euch dargestellt. Das heißt, da seht ihr, bei Ankauf ist die Miete 580 Euro. Unterstellt aber, sie wurde in den letzten 3 Jahren nicht erhöht, könnt ihr als neuer Eigentümer direkt nach Ankauf die Miete wieder um 20% erhöhen. Das heißt in dem Beispiel auf 696 Euro monatlich. Das Gute ist jetzt eben, da zeigt sich der Vorteil von Immobilien, die Bankrate und die Kosten bleiben gleich. Das heißt, nur weil wir gefragt haben, wurde die Miete erhöht in den letzten 3 Jahren, erfahren haben, nein, können wir direkt nach Ankauf die Miete erhöhen auf 696 Euro und haben somit nur noch einen negativen Cashflow von 104 Euro monatlich nach Ankauf. Und das ist erst der erste Schritt der Cashflow-Reise, denn wir müssen jetzt uns anschauen, wie kommen wir und wann kommen wir zur Marktmiete. Das heißt, wir sehen hier im Soll 2, nennen wir das, nach 3 Jahren, weil ihr erinnert euch, alle 3 Jahre können wir die Miete erhöhen, in dem Beispiel um wieder 20%, haben wir die Miete jetzt erhöht auf 835,20 Euro. Auch hier bleiben jetzt die Kosten wieder gleich mit 800 Euro und der Cashflow wird zum ersten Mal positiv nach 3 Jahren, in dem Beispiel bei 35,20 Euro positiv monatlich vor Steuern. Und jetzt kommen wir eben durch die regulären Mieterhöhungen zum sogenannten Soll-Final-Zustand, wie wir ihn nennen. Das heißt, entweder durch Mieterhöhung oder Neuvermietung. In dem Beispiel haben wir jetzt die nächste Mieterhöhung unterstellt von 20%, sind also etwa bei 1.002,24 Euro. Und das auch wieder mit gleichen Kosten. Das heißt, 800 Euro abzüglich ergibt einen monatlichen Cashflow von etwa 202,24 Euro. Und das ist eben das Wichtige, zu sehen, wie ist die Cashflow-Reise, wie ist die Ist-Miete, kann ich die Miete erhöhen nach Ankauf, wie kann ich die Miete in den nächsten Jahren erhöhen und wann komme ich zu welcher Soll-Finalmiete. Und das Ganze auch eben relevant zu bewerten vor dem Hintergrund des Standortes. Weil es ist so, wenn ihr in A-Lagen kauft, also in sehr guten Lagen, ist es meistens so, dass der Cashflow am Anfang sehr negativ ist. Mhm. Wenn ihr in C- bis D-Lagen kauft, ist und muss der Cashflow auch von vornherein deutlich neutraler bis dann sogar positiver sein. Und wir sagen halt oder empfehlen auch immer, darauf zu gucken. Das heißt, je besser die Lage, desto mehr zählt die Wertsteigerung, die langfristige. Je schlechter die Lage, desto kurzfristiger müsst ihr im Cashflow sein, dass er positiv oder neutral ist.
Ja. Um noch ein bisschen Paragraphen einzustreuen, wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass es keinen Automatismus gibt. Also ihr könnt nicht einfach so unterstellen, dass ihr alle 3 Jahre die Miete um 20% steigern könnt. Das geht immer nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die am verlässlichsten über einen Mietspiegel, der von der Gemeinde oder der Stadt offiziell herausgegeben wurde, erstellt wurde. Damit wir den Rahmen hier nicht sprengen, schaut euch ein anderes Video von uns zu dem Thema Mieterhöhungen an, wo wir darauf und die sonstigen rechtlichen Voraussetzungen einer Mieterhöhung genauer eingehen.
Genau, da kannst du auch deiner Paragraphenseele frönen und bisschen, in die Tiefe gehen.
Kann ich mehr ein bisschen in die Paragraphen ausreiten.
Genau.
Punkt Nummer 3, die EK-Rendite. Eine ganz wichtige Kennzahl aus unserer Sicht, weil sie euch sagt, wie viel ihr an Verzinsung für euer eingesetztes Kapital bekommt. Und hier kommt die Magie von Immobilieninvestments perfekt zum Vorschein, weil ihr durch den Hebel der Bankenfinanzierung auf euer Geld eine relativ hohe Verzinsung von teilweise deutlich über 10% bekommen könnt. Wichtig zu beachten ist, die EK-Rendite speist sich zum einen ja aus der Mietrendite, also den Überschüssen, die wir gerade besprochen haben, die ihr habt, wobei man da die Tilgung, die ihr an die Bank zahlt, durchaus noch mit als Teil eurer Rendite berücksichtigen kann. Und zum anderen kommt die Wertsteigerung ins Spiel. Ein richtig schöner Hebel entsteht dann, wenn ihr durch die Aufwertungsmaßnahmen, die ihr durchführt, wie Renovierungen, Mietsteigerungen, den Wert der Immobilie hebt und dadurch euer EK-Einsatz deutlich maximieren könnt, oder verzinsen könnt.
Genau, und gerade da ist ja genau der Punkt, der Hebeleffekt. Ne? Das vergessen viele, weil viele, merke ich immer wieder, fokussieren sich nur, wenn dann primär auf die Cashflows, dann, wenn überhaupt, noch auf die Quadratmeterpreise, vergessen aber gänzlich das eingesetzte Eigenkapital. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, der für uns Investoren ja entscheidend ist. Die Eigenkapitalrendite, auch im Vergleich zu anderen Assetklassen. Und hier ist genau das Schöne, wir können unser Kapital hebeln und können das genauso feintunen, das ist ja so verzahnt ineinander, dass wir so viel Eigenkapital einsetzen, so viel Cashflows haben und dann für uns die beste angestrebte Eigenkapitalrendite so rausholen können.
Richtig. Und zu beachten ist auch, dass der Punkt 3, also EK-Rendite und der Cashflow auch ineinander verzahnt sind. Man kann natürlich den Cashflow optimieren, indem man viel mehr EK einsetzt für einen Immobiliendeal, was aber nicht unbedingt immer sinnvoll ist, weil man dadurch halt die EK-Rendite deutlich verschlechtert.
Genau, das heißt, was wir in der Summe sagen wollen, schaut euch immer das Zusammenspiel dieser drei oder dann in dem Fall so die Verzahnung der zwei Faktoren an. Das heißt Cashflow und Eigenkapitalrendite, nicht isoliert betrachtet. Und in der Summe eben Quadratmeter, Preise, Cashflows und inklusive Cashflow-Reise und am Ende die EK-Rendite.
Vergesst aber nicht, dass der Hebel zweischneidig ist. Wenn ihr zu viel Finanzierung aufnehmt und zu wenig eigenes Kapital einsetzt, vergrößert ihr selbstverständlich auch eure Risiken. Wir sind also tendenziell vorsichtig bei Finanzierungen, die über 100% vom Kaufpreis hinausgehen. 100% ist eh schon ein hoher Hebel und sollte auch nur dann gewählt werden, wenn ihr die Wohnung gut geprüft habt und in einer soliden Lage und einem soliden Zustand einkauft.
Genau, und abhängig auch noch vielleicht vom Standort. Ne? Das heißt, je besser der Standort ist, desto vielleicht risikoärmer ist es auch, dann mit weniger Eigenkapital reinzugehen, weil die Wertsteigerung ja sicherer ist, ne? Sozusagen die Sicherheit der Wohnung. Ja. Und je schlechter die Lage, also Richtung CD, desto mehr Eigenkapital sollte man tendenziell einsetzen, weil man einfach mehr Risiko, mehr Standortrisiko einkauft.
Zu guter Letzt kommen wir zum Bonuspunkt. Seid bitte vorsichtig vor vorgegaukelten Überrenditen. Es gibt viele Marktteilnehmer, vor allem gewiefte Kapitalanlagevertriebe, die euch mit Sondervermietungsmodellen sehr hohe Renditen vorgaukeln. Klassiker sind WG-Vermietungsmodelle, Handwerkervermietung, möblierte Vermietung, Kurzzeitvermietung. All solche Modelle, die natürlich einen deutlich höheren Output aus der Wohnung suggerieren, als sie bei konservativer, normaler Vermietungsbetrachtung hätten. Natürlich wird die Betrachtung da auf den Cashflow bezogen, auf die EK-Rendite bezogen, deutlich besser. Aber mit Sondervermietungsmodellen gehen natürlich auch viel mehr Risiken einher. Man hat auch viel mehr Aufwand. Es ist viel mehr Aufwand, eine Kurzzeitvermietung ständig im Wechsel zu betreiben, als eine langfristig betriebene, normal zu Marktwerten vermietete Wohnung.
Genau, und als Beispiel fällt mir gerade ein, ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit einem Teilnehmer auch, fand ich ganz spannend. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Wohnung oder ein ganzes Haus, was ein Investor gekauft hat. Er hat es leer bekommen, in WGs umgebaut. Mhm. Also aus drei Zimmern, Altbauzimmern, fünf WG-Zimmer gemacht, weil er die Küche reingelegt hat, ja, in den Flur, aus dem Badezimmer, aus der Küche dann sozusagen ein Zimmer gemacht hat und das maximal vermietet, ich glaube für 450 € pro Zimmer war das sogar. Und das Krasse ist, natürlich war die Miete extrem hoch, die Rendite war auch entsprechend höher als der Marktdurchschnitt. Wenn man aber jetzt auf die Quadratmeterpreise geschaut hat, hat man ganz klar gesehen, das war viel zu teuer. Und das Absurde war jetzt, die Bank hat komplett mitgespielt. Ja, das heißt, die Bank wollte 100 oder sogar mehr Prozent, glaube ich, finanzieren, ja, des Kaufpreises. Das heißt, verlasst euch, will ich auch sagen, nicht immer auf die Bank, auf die Bankeinwertung. Klar ist es schön, wenn die Bank finanzieren will, aber beachtet immer genau diese drei Kennzahlen, die wir euch jetzt hier erklärt haben.
Genau, und zwar bei nachhaltig erzielbarer Miete.
Lasst gerne ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, welche Kennzahl für euch besonders wichtig ist.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.